Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Amen. In Jesu Namen. Preis dem Herrn. Unser Gott ist der Gott der Erweckung. Ich weiß, ich habe Erweckungen mehrmals erlebt. Persönliche Erweckung und auch Erweckung in unserer Gemeinde und auch in unterschiedliche Gemeinden. Und Erweckung ist einfach eine Wiederbelebung, also eine neue Belebung von etwas, die ausgetrocknet ist, etwas, die auf einmal lau geworden ist und frisches Feuer kommt und Menschen werden verändert. Und ich glaube, dass ich habe einen Schlüssel gefunden auch zur Erweckung. Ich weiß, dass Erweckung ist etwas, die auf der einen Seite eine Bewegung Gottes ist, aber Gott bewegt sich, wo Menschen hungrig und durstig sind. Und Gott bewegt sich, wo er Glauben findet. Gott wirkt in die Mitte von Menschen, die eigentlich zu ihm kommen im Glauben, im Lobpreis, in Anbetung. Und dort wirst du Erweckung erleben. Und ein Schlüssel zu Erweckung ist auch Gebet. Du wirst sehen in die ganze Kirchengeschichte, alle Erweckungen waren eigentlich Erweckungen des Gebets. Sie haben begonnen, wo Menschen zusammengekommen sind und sie haben gebetet und den Herrn gesucht mit hungrigem Herzen. Und heute Abend fangen wir an mit unserer Serie im April über Gebet. Eines müssen wir wissen, wenn es geht um Gebet. Gebet ist mächtig und Gebet verändert Dinge. Das ist eine Tatsache. Das musst du immer wieder sagen. Du musst deine Glaube in diesem Bereich erbauen. Gebet verändert Dinge. Gebet verändert die Welt. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass jede Heilung und jede Wunder, jede Befreiung, die geschehen ist, jede Rettung, die geschehen ist, das ist eigentlich dem Gebet vorausgegangen. In anderen Worten, sie haben gebetet und der Herr hat geantwortet und große Dinge sind geschehen. Und als ich das gesehen habe, habe ich dann auch begonnen, immer wieder zu sagen, alles beginnt mit Gebet. Oder vielleicht besser gesagt, alles, was ewiges Wert hat, beginnt mit Gebet. Alles, was letztendlich Frucht für die Ewigkeit bewirkt, fängt an, wo Menschen beten. Jesus war ein Mann des Gebetes. Ich weiß, er war, ist und bleibt Gott. Aber als er hier auf der Erde war, lebte er wie ein Mensch mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und er hat ein mächtiges Gebetsleben gehabt. Und überall, wo er gegangen ist, betete er. Jemand sagte einmal, dass Jesus ist von einem Gebetsort zu dem nächsten Gebetsort gegangen. Und zwischendurch dann hat er Wunder gewirkt und Menschen geheilt und befreit und das Evangelium verkündigt. Aber in erster Linie, wir sehen, dass er ist von einem Gebetsort zu dem nächsten gegangen. Manchmal hat er den ganzen Nacht im Gebet verbracht. Öfter lesen wir, dass er früh aufgestanden ist, um zu beten. Oder dass er entfernte sich von den Menschenmengen und betete und suchte den Vater und verbrachte Zeit mit den Herrn. Und wie Thomas gesagt hat, die Jünger waren so beeindruckt mit seinem Gebetsleben, dass sie haben dann gefragt, hey, Jesus, Herr, lehre uns zu beten. Wir möchten auch wissen, wie das ist und wie das funktioniert. Und als die Jünger diese Frage gestellt haben, wir wissen, Jesus hat geantwortet und sie gelehrt dann den Vater unser, dieses Gebet, die wir alle kennen, weil es wird in Kirchen überall auf der Welt einfach zitiert. Viele Menschen sagen es, ohne zu wissen, was sie sagen. Aber Jesus lehrte über Gebet und er hat nicht gemeint, dass wir sollten das nur irgendwie auswendig lernen und immer wieder einfach so plappern. Nein, er hat uns gelehrt, wie man betet in dem Sinn, dass es gibt unterschiedliche Gebetsformen und unterschiedliche Teile des Gebets. Das ist irgendwie ein Mustergebet, konnte man sagen. Und ich finde das so schön, dass er hat es begonnen mit Lobpreisen und Anbetung. Er sagte, wenn ihr betet, so spricht, Vater, uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. In anderen Worten, wenn wir beten, sollten wir nicht zuerst auf uns schauen. Wir sollten nicht zu Gott kommen und betteln und sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Wir sollten auch nicht kommen mit Verdammnis und auf uns schauen und sagen, oh, ich bin so unwürdig, bitte vergib mir. Sondern wir richten unseren Blick auf den Herrn. Wir richten unseren Blick auf den Vater und wir fangen an mit Lobpreis und Anbetung. Und über das Vaterunser, Ich glaube, ich habe einmal 13 Predigten gehalten und es gibt vieles, was man darüber sagen kann. Das ist mein Thema heute aber nicht. Aber ich wollte schon ein paar Dinge sagen, bevor ich in das eigentliche Thema komme. Zum Beispiel in Vater Unser, Jesus hat uns gelehrt, das Gebet ist nicht einfach zu denken an Gott oder denken über Gott. Er sagte, wenn ihr betet, so spricht. Und ich möchte euch ermutigen heute Abend, wenn du ein mächtiges Gebetsleben haben möchtest, wenn du betest, spricht, mach deinen Mund auf und sag etwas. Ich habe das gesehen über die Jahre, zu viele Leute, sie sitzen und sie denken ganz leise und das ist eine Art Nachsinnen. Nachsinnen ist nicht Gebet. Gebet ist, wenn du deinen Mund aufmachst und du sprichst. Und den Vater unser, Jesus sagte, wenn ihr betet, so spricht. Ich habe das 100-mal gesagt, einige Leute nehmen das wahr, einige Menschen nicht. Aber ich möchte sagen, wenn du wirklich ein mächtiges Gebetleben haben möchtest, dann musst du deinen Mund aufmachen und mit dem Vater reden, nicht nur an Gott denken. Halleluja. Und wir werden, weißt du, Gott loben und preisen. Wenn du Gott, weißt du, in deinem Gebetsleben verehrst und wenn du Gott anbetest, dein Gebetsleben wird kräftig sein und mächtig sein. Wir beten Gott an, dann kommt seine Gegenwart. In seine Gegenwart ist Freude und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Unser Gebetsleben wird stark und frisch sein, wenn wir das erfüllen mit Lobpreis und Anbetung. Und das hat Jesus uns gelehrt. Aber wie ich sagte, man konnte vieles über Vater Unser sagen, aber ich möchte etwas heute Abend bringen, die für mich ganz persönlich ist. Das ist etwas, die ich von den Herrn empfangen habe. Es ist natürlich etwas, die in seinem Wort war, als ich das gesehen habe. Es war schon ein gute 2000 Jahre fast dort in seinem Wort. Aber es gab einen spezifischen Zeitpunkt in meinem Leben, als ich diese Botschaft gesehen habe, zum ersten Mal. Es ist eine Offenbarung für mich geworden. Und ich möchte das mit euch heute Abend teilen. Ich glaube, dass wenn wir diese Botschaft beherzigen oder lernen und auch praktizieren als Gemeinde, als Christen, als Leib Christi, ich glaube, das hat wirklich die Macht, um Erweckung in die ganzen Leib Christi irgendwie jetzt zu bringen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich übertreibe nicht. Ich weiß, das ist eine große Aussage. Aber ich sage es nochmals. Ich glaube, dass wenn wir das praktizieren, was ich heute Abend sagen werde, das hat tatsächlich die Macht in sich, um Erweckung in den ganzen Leib Christi ausbreiten zu lassen. Das bin ich vollkommen überzeugt. Und es beginnt mit einer Geschichte, wo vor vielen Jahren haben wir in die Gemeinde hier ein Frühmorgensgebetszeit eingeführt. Und ich habe das dann angesagt an einem bestimmten Sonntag. Und als ich die Ansage gemacht habe, sagte ich, und ich werde jedes Mal dabei sein. Und weißt du, ich dachte nicht viel drüber, als ich das gesagt habe. Nachher aber, nach dem Gottesdienst, ich dachte, was habe ich gesagt? Ich werde jedes Mal dabei sein? Warum habe ich das nicht anders formuliert? Dass ich werde ja, fast immer da sein oder öfter da sein. Und unsere Assistenten, sie werden auch da sein und das leiten. Und das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich werde jedes Mal dabei sein. Und dann bin ich wegen meiner Worte rechenschaftspflichtig gewesen, um wirklich dort zu sein, jedes Mal. Und frühmorgens, weißt du, ich bin kein Frühmorgen-Mensch, das muss ich auch sagen. Ich war viele Jahre Musiker und weißt du, Musiker sind nicht berühmt für früh aufstehen. Aber ja, mittlerweile habe ich schon das gelernt, aber ich bin nicht einer, der wirklich früh aufsteht normalerweise. Und so die Wecker läutete und ich dachte, ah, warum habe ich gesagt, ich werde jedes Mal dabei sein? Aber ich bin aufgestanden und ich bereitete mich vor und ich bin in die Gemeinde gefahren und ich habe meine Bibel genommen, ich las eine Schriftstelle über Gebet, das haben wir jeden Tag gemacht. Ich las eine Schriftstelle über Gebet und dann haben wir gebetet, eine Stunde. Es ist nicht schwierig, eine Stunde zu beten, außerdem. Ich möchte sagen, dass Jesus, als er die Jünger im Garten vom Gethsemane sagte, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das war ein großer Hinweis. Weißt du, wenn wir beten, viele Versuchungen werden uns vorbeigehen, wir werden sie überhaupt nicht merken. Aber, weißt du, wir wissen, die Jünger beteten nicht, sie sind eingeschlafen und Jesus kam zu seinen Jüngern und er sagte, was, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? In anderen Worten, er hat nicht gemeint, dass eine Stunde eine lange Zeit ist, um zu beten. Wenn du weißt, wie man betet, dann ist es nicht schwierig, eine Stunde zu beten. Für mich war das immer so, am Ende von einer Stunde, ich dachte, wir haben gerade erst begonnen. Und weißt du, wie ich sagte, wenn das nicht so ist mit deinem Gebetsleben, versteh mich nicht falsch, du kannst Ausreden machen und sagen, oh, das ist so religiös, das ist gesetzlich und dies und jenes. Ich möchte sagen, religiös und gesetzlich ist es wirklich nicht. Das ist Zeit mit dem Vater. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, mächtige Dinge geschehen, wenn wir beten. Aber viele Leute haben nie gelernt, wie man betet. Das habe ich aber schon gemacht. Ich habe gelernt, wie man betet. So, wir sind in die Gemeinde gekommen, lass eine Bibel stellen und wir beteten eine Stunde. Und das taten wir jeden Tag. Und ich muss sagen, am Anfang, das war nicht etwas Besonderes. Verstehst du? Ich meine, zu beten und Zeit mit dem Vater zu bringen, ist immer besonders. Das ist klar, dass wir vor Gott kommen dürfen. Das ist so eine Ehre. Was für ein Segen, dass wir zu Gott, der Allmächtige, kommen dürfen, in seinen Thronraum, in der Allerheiligste. Zeit mit ihm verbringen. Das ist großartig. Aber es gibt Zeiten, wo Gott auch manchmal besondere Dinge tut. Und normalerweise haben wir es nicht erlebt. Es waren schöne Zeiten. Gott hat unsere Gebete erhört. Wir haben schöne Gemeinschaft. Wir sind erbaut worden. So sollte es sein jedes Mal im Gebet. Das sollte nicht die Ausnahme sein. Gebetszeiten sollten immer wunderschön sein, voll des Geistes sein, herrliche Zeiten sein. Aber das war nicht irgendwie so eine Art Durchbruchszeit. Das nichts irgendwie so besonders oder spektakulär ist geschehen. Und jedes Mal, als wir gebetet haben, weißt du, einem Tag nach dem anderen, wir beteten auch die Gebete des Paulus in Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 3 und auch dann in Kolosser Kapitel 1 und auch andere Gebete. Aber diese Gebete sind Gebete um Offenbarungserkenntnis. Und wir haben sie jeden Tag gebetet. Und so die erste Woche ist vorbeigegangen und ich habe das überlebt. Nächste Woche ist gekommen, die Wecker läutet, ah, warum habe ich gesagt, ich werde jedes Mal dabei sein. Ich gebe es euch, also ich sage es euch nur, damit ihr wisst, ich bin auch nicht irgendwie so besonders als Mensch. Ich bin ein Mensch wie alle anderen. Ich habe auch Fleisch zu überwinden gehabt. Und ich bin aufgestanden, in die Gemeinde gefahren, Bibel aufgemacht, Schriftstelle gelesen, dann haben wir eine Stunde lang gebetet. Das haben wir eine Woche nach dem anderen gemacht und dann auf einmal, ich glaube ungefähr nach 2 Monaten, wo wir diese Gebete auch für Offenbarungserkenntnis jeden Tag gebetet haben, auf einmal erlebte ich, was ich nur so beschreiben kann, als ein Durchbruch in Offenbarungserkenntnis hinein. Und ich muss sagen, ich war schon eine Zeit lang unterwegs mit den Herren und ich habe schon einiges gewusst und ich habe schon einiges erlebt. Aber es gibt so viele Dinge, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. So viele Dinge, die der Herr uns immer noch sagen möchte. Halleluja. Du solltest niemals zufrieden sein mit wo du bist. Versteht mich nicht falsch. Wir sollten auch nicht irgendwie ständig irgendwie traurig sein oder geärgert oder irgendwie unzufrieden sein. Das habe ich auch nicht gemeint. Aber ich möchte sagen, Gott hat viel mehr für dich, als was du je irgendwie erträumt hast, für dich vorbereitet. Er hat so viele großartige Wahrheiten und großartige Schätze für dich aufbewahrt, aufgehäuft. Und ich merke, einige Leute nach einer Zeit lang, sie werden ein bisschen gleichgültig. Ich möchte dich ermutigen, lass das Feuer des Geistes wieder neu in dir brennen. Entfache wieder neu diese Gabe Gottes in dir. Und so, wir haben gebetet und auf einmal ein Durchbruch in Offenbarungserkenntnis. Was meine ich damit? Auf einmal, ich bin in die Gemeinde gefahren und ich habe meine Bibel aufgemacht und ich las eine Stelle und auf einmal, meine Augen sind aufgetan worden. Ich habe Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Sie waren die ganze Zeit da, ich kannte diese Schriftstellen. Aber auf einmal, ich habe begonnen, Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Dinge, die mein Leben radikal revolutioniert hat. Und das ist eigentlich wochenlang geschehen. Und es war fast jeden Tag, ich mache die Bibel auf und wow, habe ich nie gesehen. Es war dort die ganze Zeit. Betet diese Gebete in Epheser 1, Epheser 3, Kolosser 1. Betet sie jeden Tag für dich selbst, für deine Gemeinde, für deine Geschwister, für deinen Pastor. Weißt du, du sollst nicht jammern wegen deinem Pastor, du sollst für ihn beten, diese Stelle. Halleluja. Okay, aber diese Offenbarungen sind gekommen. Und das, was ich jetzt euch mitteilen möchte, ist eine von diesen Offenbarungen. So, wir haben Epheser 6 und Vers 18 gelesen an diesem Tag, wo das eigentlich mir so passiert ist. Epheser 6, Vers 18 steht, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Diese Stelle kannte ich gut. Ich habe es auch zitieren können. Ich habe von dieser Stelle schon mehrere Predigten gehalten. Ich habe Bücher gelesen, wo diese Schriftstelle dabei war. Und ich habe wahrscheinlich gedacht, ich weiß schon alles, was in Epheser 6, 18 zu sehen ist. Weißt du, das mit allem Gebet. Es gibt unterschiedliche Arten von Gebeten, in anderen Worten. Es gibt das Gebet des Glaubens, das Gebet des Lobpreises und Anbetungs. Es gibt zum Beispiel das Gebet, wo wir unsere Verlangen und Sehnsucht den Herrn zum Ausdruck bringen. Es gibt unterschiedliche Arten vom Gebet. So mit allem Gebet und Flehen. Flehen, das ist ernsthaft Gebet, wo das von deinem Herzen kommt, ein brennendes Gebet. Weißt du, ich kannte die Stelle schon. Betet zu jeder Zeit. Wir sollten immer beten, den ganzen Tag lang. Wir fangen an, weißt du, in der Früh, wir beten und dann beten wir immer wieder zwischendurch den ganzen. Ich kannte die Stelle, das möchte ich euch sagen. Und betet im Geist, Halleluja, im Geist, nach dem Wort und auch in anderen Sprachen. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen. In anderen Worten, bleibe dran, gib nicht auf. Egal wie lang du beten musst, bleibe dran. Das habe ich alles schon gewusst. Ich habe das alles gelehrt von dieser Stelle. Aber an dem Tag, wo ich meine Bibel aufgemacht habe, nachdem wir schon einige Monate lang jeden Tag diese Offenbarungsgebete gebetet haben, auf einmal die letzten drei Worte sind für mich so real geworden. Ich sage es, es ist fast, als wenn diese drei Worte sind von der Seite heraufgesprungen und meine Aufmerksamkeit holte. Und die letzten drei Worte sind für alle Heiligen. Für alle Heiligen. Und hier, wenn es steht für alle Heiligen, geht es nicht um Menschen, die von irgendeiner Kirche selig gesprochen worden sind, weil diese Heiligen sind hoffentlich in den Himmel und sie brauchen unsere Gebete sowieso nicht mehr. So, wenn Paulus sagte, betet für alle Heiligen, er meint ganz sicher, dass wir beten für alle Christen. Menschen, die durch Jesus Christus gerecht gemacht worden sind, Menschen, die jetzt heilig gemacht worden sind durch ihr Glauben an Jesus. Vielleicht hat niemand dir als Heilige irgendwie bezeichnet in der Vergangenheit, aber du bist eine. Amen. Ich bin der Heilige Fred und wir haben hier die Heilige Roman und ich sehe hier Heilige Patrick und Heilige Michael und so weiter und so fort. Gott hat uns heilig gemacht, aber diese letzten drei Worte, betet mit allem Gebet, mit Flehen, zu jeder Zeit, im Geist, wachet hierzu, in allem Anhalten und Flehen, für alle Heiligen, das hat mein Leben verändert. Auf einmal, ich habe gesehen im Neuen Testament, es gibt eine Priorität, die im Neuen Testament auf Gebet für den Heiligen, Gebet für den Leib Christi liegt, die du findest nirgendwo anders oder in kein anderer Bereich. Dass wir beten füreinander. Ich habe gesehen auf einmal, das ist tatsächlich die oberste Priorität des Gebets. Und über das möchte ich heute Abend reden, ein paar Worte sagen. In Römer 8, 26 ist auch eine Stelle, sehr berühmte Stelle über Gebet. Ich habe das ganz sicher 100 Mal gelesen, ich habe es auch zitieren können, ich habe von dem gelehrt. Und auf einmal, ich habe das mit dieser Offenbarung, die ich bekommen habe, gelesen und ich sah Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Wenn Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, ich glaube, dass wir das auch sagen können, oder? Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir wissen so wenig, er weiß alles. Und dann in Vers 27 steht, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Auf einmal, ich habe gesehen, in dieser Stelle geht es nicht um Fürbitte für die Verlorenen zu machen. Es geht nicht um Fürbitte für die Regierung. Es geht nicht um Fürbitte für Israel und Jerusalem, sondern es geht hier um Fürbitte für die Heilige, für die Heilige, für Gottes Kinder, für die Familie Gottes, für den Leib Christi. Amen. Halleluja. Und fast immer, als diese Schriftstelle verwendet wird für Lehre über Gebet, die Menschen reden, oh, stöhnen, seufzen und stöhnen im Gebet für die Verlorenen, dass wir sie irgendwie gebären und so. Und versteht mich nicht falsch, es gibt schon Wahrheiten in Seufzen und Stöhnen auch für die Verlorenen. Es gibt schon Wahrheiten. Aber in dieser Stelle, das ist nicht, was Paulus sagte. Das ist nicht, was er sagte. Hier geht es um die Tatsache, dass der Heilige Geist wird uns helfen, wenn wir füreinander beten, wenn wir für den Leib Christi beten, wenn wir für unsere Geschwister beten. Und viele, viele Gebetsbewegungen, sie beschäftigen sich in erster Linie mit Gebet für die Verlorenen, Gebet für die Nationen, Gebet für Regierungen, Gebet für Israel und so weiter und so fort. Das ist alles fein und gut und wir können auch und sollten auch für die Verlorenen beten. Wir können und sollten auch für die Regierung beten. Das ist eh klar und für Nationen. Aber es gibt eine Priorität im Neuen Testament, die Gott gelegt hat auf Gebet füreinander, die wir nirgendwo anders sehen, für kein anderes Thema. Es ist einmal nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen zu sehen. Aber beide dieser Stellen sind von Paulus durch Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Das wissen wir. Wie hat Paulus gebetet? Ich bin so dankbar für seine Briefe, weil wir sehen können, wie er gebetet hat. Und wenn du seine Briefe liest, dann wirst du sehen, er redet wirklich fast nie vom Gebet für die Verlorenen. Ein paar Mal kommt es nur irgendwie erwähnt vor, die werden wir anschauen. Aber in erster Linie, seine Gebete waren immer für den Leib Christi, für seine Geschwister in die unterschiedlichen Gemeinden. Hier sind ein paar Beispiele davon. In Römer 1, Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne alle Zeit in meinen Gebeten. Bitte merke, unablässig betete er für die Gemeinde in Rom. Alle Zeit hat er gebetet für die Gemeinde in Rom. In 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er hat sich immer und immer wieder an die Korinther gedacht und er betete für sie. Er betete für sie, er steht hier und dankte dem Herrn alle Zeit. In Epheser 1, das ist wohl dieses erste Gebet, die ich erwähnt habe, zu finden ist. Es beginnt in Vers 15, Epheser 1, Vers 15. Und er sagt, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. In anderen Worten, ich habe gehört, dass ihr glaubt an Jesus. Ich habe gehört, dass ihr den Herrn liebt. Und als ich das gehört habe, habe ich nicht aufgehört, für euch zu danken und ich gedenke eure in meinen Gebeten. Für die Gemeinde in Ephesus, er sagte, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Und dann betete er dieses wunderbare Gebet. Kolosser 1 und Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von den Tagen an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und dann wieder so ein Gebet für Offenbarungserkenntnis. Aber wieder einmal, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Ich möchte sagen, Paulus hat nichts übertrieben hier. Er ist inspiriert vom Heiligen Geist, um das zu schreiben. Er ist nicht eine Lüge, das ist keine Übertreibung. Er hat tatsächlich für die Gemeinde immer und immer wieder gebetet, alle Zeit gebetet und er hat nicht aufgehört, für sie zu beten. So wichtig war das für ihn. Und dann in Philipper 1 und Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meine Gebete und ich bete für euch alle mit Freuden. Ich glaube, ich konnte eine ganze Stunde über diese Stelle alleine lehren. Aber weißt du, er sagte, bei jeder Erinnerung an euch, ich denke an euch, ich bete für euch. Und ich muss sagen, ich war schon zu bestimmten Zeitpunkten in meinem Leben vielleicht ein bisschen übergeistlich. Und weißt du, ich glaube, dass jeder Mensch, der hungrig für Gott ist, kann sich wahrscheinlich ein bisschen identifizieren. Aber ich war ein bisschen übergeistlich. Und weißt du, ich wollte nur vom Heiligen Geist geleitet und geführt werden, nur das tun, was er sagt. Und dann manchmal zum Beispiel bin ich irgendwo unterwegs gewesen und ich sah jemand, der mich an jemand anders erinnert hat. Zum Beispiel, vielleicht hat er eine große Nase, wie jemand in der Gemeinde, die ich kenne, eine große Nase hat. Und ich dachte, na, weißt du, das war nicht der Heilige Geist, das war nur so zufälligerweise, das war nur so ein Zufall, die mich an diesen Mensch erinnert hat. Das war nicht irgendetwas Besonderes vom Heiligen Geist. Ich muss nicht unbedingt für ihn beten, weil das war nicht eine Führung des Heiligen Geistes. Und dann auf einmal, ich habe gesehen, Paulus hat nicht gesagt, nur wenn der Heilige Geist mich erinnert. Er sagte, bei jeder Erinnerung an euch, egal was mich dazu bringt, auf euch zu denken. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, ich bete für euch. Weißt du, als ich das gesehen habe, als ich diesen Kerl dann irgendwo mit der großen Nase gesehen habe, der mich erinnert hat an jemand anders, den ich kenne, ich habe begonnen, für diesen Kerl mit der großen Nase zu beten. Er hat wahrscheinlich das auch gebraucht, ich weiß nicht, aber ja. Oder weißt du, jemand fährt ein Auto mit einer bestimmten Farbe und ich kenne schon einige Leute, die so ein ähnliches Auto haben, in derselben Farbe. Und ich denke an sie. Das ist eine großartige Gelegenheit für jemanden zu beten. Beten wir für unsere Geschwister. Und er sagte wieder, bei jeder Erinnerung, alle Zeiten, jede meine Gebete. Und ich bete für euch alle mit Freuden. Ich weiß, es gibt Zeiten, wo wir im Gebet weinen. Das weiß ich. Manchmal gibt es eine Gebetslast. Habe ich schon erlebt, wo es war auf einmal so stark und ich musste knien und wirklich Fürbitte machen mit Stöhnen, Seufzen, Weinen, in Sprachen beten und so weiter und so fort. Und manchmal habe ich dann später erfahren, um was es gegangen ist, manchmal nicht. So was habe ich erlebt. Aber bitte merke, Paulus sagte hier, ich bete für euch alle mit Freuden. Und ich glaube, normalerweise sollte es auch so in unserem Gebetsleben sein. Ja, es gibt Zeiten, wo ein Gebetslast kommt. Aber ich glaube im Allgemeinen, wenn wir beten, wir sollten es mit Freuden machen. Warum? Weil wir beten in Gottes Gegenwart und dort ist Freude. Und zweitens, wenn wir beten und wir glauben, dass Gott unser Gebet erhört, was sollten wir dann tun? Den Herrn danken, das wird uns froh machen, oder? Amen. Danke für deine Begeisterung. Und dann in 1. Thessaloniker 1, Vers 2. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch, ständig. Immer wieder, sagt er hier. Und ich glaube, dass wenn wir das praktizieren würden hier, 1. Thessaloniker 1, Vers 2, das würde 99% von allen Gemeinde- und Kirchenproblemen schnell lösen. Gemeindespaltungen wirst du fast nie finden, wenn wir das machen. Wenn wir beginnen, den Herrn füreinander immer wieder zu danken und füreinander immer wieder zu beten. Halleluja. Ständig füreinander zu beten. Amen. Statt einander kritisieren, statt einander niedermachen, wir sollten beginnen, den Herrn füreinander zu danken. Weißt du, es gibt viele Dinge in vielen Kirchen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber ich bin nicht das Haupt des Leibes. Jesus Christus ist. Es ist seine Arbeit, den Leib in dem Sinn zu führen und leiten. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe meine Aufgabe innerhalb den Leib und eigentlich ein Teil von meiner Aufgabe ist es, für alle Christen zu beten, für sie zu danken und sie zu ermutigen, sie zu verteidigen, sie zu unterstützen, soweit wie das möglich ist. Amen. Halleluja. Weißt du, wenn du beginnst, für den ganzen Leib Christi zu beten, du wirst sehen, deine Liebe für den ganzen Leib Christi wird auch wachsen. Und ich meine nicht irgendwie eine menschliche Ökonomie oder wie heißt es, ökumenische Sache. Überhaupt nicht. Nicht ein menschliches, wo wir zusammenkommen, debattieren und reden über dies und jenes, diskutieren und irgendwie machen wir einen Kompromiss. Überhaupt nicht. Das ist Ökumenie des Herzens, wo die Liebe Jesu regiert und herrscht. Und auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben, wir lieben sie. Wir stimmen nicht miteinander überein in jede kleine theologische Hinsicht. Überhaupt nicht. Aber wir lieben einander. Wir stehen zueinander. Wir verteidigen einander. Amen. Und dann in 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinem Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deine Gedenken in meinen Gebeten Nacht und Tag. Und ich wollte diese Stelle nur lesen, weil er hat gesagt, ich bete für euch alle Zeit, ich bete für euch immer wieder, ich höre nicht auf für euch zu beten, ich bete ständig für euch und ich bete Nacht und Tag für euch. Liebe Leute, wenn das so ist, dann wir sehen, dass Gebet für den Leib Christi eine riesige Priorität für Paulus war. Und er hat gesagt, folge mir nach, wie ich Christus Jesus folge. Und wir werden sehen, auch wie Jesus gebetet hat. Viele Menschen haben das nie wirklich so klar betrachtet und wahrgenommen. Aber wir werden ein paar Dinge sehen. Er betete für sie unablässig alle Zeit. Er dankte Gott für sie alle Zeit, ständig, immer wieder, Tag und Nacht. Halleluja, das zeigt uns, was für eine Priorität es ist. Für den Christen, für unsere Geschwister, für den Leib Christi zu beten. Amen. Und es gibt nur zwei Stellen überhaupt im ganzen Neuen Testament. Und glaub mir das nicht, weil ich das gesagt habe, sondern prüfe es selbst. Mach deine Bibel auf. Du kannst sagen, ich möchte schauen, ob Fred die Wahrheit sagt oder nicht. Du kannst mich irgendwie fact-checken, wenn du möchtest. Kein Problem. Aber mach das nicht mit Google, mach das mit der Bibel. Und es gibt nur zwei Schriftstellen, wo Gebet für die Verlorenen überhaupt erwähnt ist. Und in einer von diesen Stellen, weißt du, geht es wirklich uns nicht an. Paulus redete nur von seinem Herzenswunsch. In Römer 10, er sagte, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für Israel zu Gott ist, dass sie errettet werden. Weißt du, es gibt tausende Gebetsbewegungen, die sagen, wir sollten ständig für Jerusalem beten, die Frieden Jerusalems beten. Ich habe nichts dagegen, aber du kannst für die Frieden Jerusalems beten, bis dein Gesicht blau wird, bis du, weißt du, nicht mehr reden kannst. Und es wird keine Frieden in Jerusalem geben, bis der Friede für uns zurückkommt. Das ist eine Tatsache. Und weißt du, für den Juden, sie werden auch kein echte Friede, für die Israeliten, sie werden kein echte Friede in ihrem Herzen haben, bis sie ihr Herz aufmachen für den Frieden fürs. Deswegen, als Paulus für sie gebetet hat, er hat nicht komische Gebete gebetet. Herr, ich bete, dass sie gerettet werden. Wenn du für Israel betest, bete, dass sie errettet werden. Weißt du, das bedeutet, sie sind nicht errettet. Kein Mensch ohne Jesus Christus ist errettet. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keiner. Kein Grieche, kein Jude, kein Österreicher. Niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus alleine. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann, aber weißt du, er sagte, er betete für sie, was sie verloren waren. Weißt du, er hat es gesagt, ja, dieses Beispiel können wir auch folgen. Es ist richtig, für die Verlorenen zu beten. Und, aber weißt du, er hat nicht unbedingt gesagt, dass wir das machen sollen. Er hat nur gesagt, dass er das tat. In 1. Timotheus Kapitel 2 aber spricht er tatsächlich von allen Menschen und das inkludiert natürlich auch die Verlorenen. Und in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für alle Menschen. So natürlich die Verlorenen, die da sind, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen und so weiter und so fort, unsere Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, wir sollten für sie beten. Aber wenn er sagt, für alle Menschen, wir sollten auch nicht vergessen, dass Christen sind immer noch Menschen auch. Vielleicht hast du gedacht, dass Christen sind Außerirdische. Die sind es nicht. Die sind Menschen. Von Gott erschaffen in seinem Ebenbild. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Und wenn wir für alle Menschen beten, dann beten wir auch für Christen, für die Verlorenen, für Christen. Und dann in Vers 2, er sagt, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. In diese paar Verse, er spricht auch von unterschiedlichen Arten von Gebete. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen. Es gibt unterschiedliche Arten von Gebet. Und er sagt hier für allen Menschen. Einige Leute haben diese Stelle verwendet, um zu sagen, eigentlich das ist unsere höchste Priorität für die Regierung zu beten, weil das hat Paulus hier gesagt. Vor allen Dingen betet für die Regierung. Erstens, das ist nicht, was er gesagt hat. Als er sagte, ich ermahne nun vor allen Dingen, weißt du, er hat schon einiges vorbereitet für Timotheus, einiges, die er Timotheus sagen wollte. Und das war zum Beispiel dasselbe, als wenn er sagen würde, zuerst möchte ich dir sagen. In anderen Worten, ich habe auch noch einiges, das kommt, aber zuerst möchte ich sagen. Das ist alles, was hier damit gemeint ist. Und zweitens sehen wir, er sagte, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen. Bevor er Könige und alle, die in Hoheit sind, erwähnt, bevor er ein Wort über diese Leute sagt, er sagte für alle Menschen. Für alle Menschen. Und dann erwähnte er schon für Könige und alle, die in Hoheit sind. Wir sollten für sie beten, aber warum? Bitte merke den Grund, warum wir für die Regierung beten. Das ist nicht, um unsere Politik durchzusetzen. Das ist nicht, dass wir, weißt du, unsere politischen Ansichten und so weiter und so fort irgendwie durchsetzen können, sondern wir beten für Könige und all die in Hoheit sind oder für den Bundeskanzler und das ganze Parlament. Wir beten für sie, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wir beten für die Regierung, für uns. Wir beten für die Regierung, für den Leib Christi, für uns als Christen. Warum? Damit es uns gut geht, damit wir gesegnet werden. Gott will, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Er sagt, er betet für Könige und all, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Vers 3, dies ist gut und angenehm vor unserem heilen Gott. Bitte merke, das ist gut und angenehm vor unserem heilen Gott, wenn wir für die Regierung beten, damit es uns gut geht. In anderen Worten, es ist angenehm vor Gott. Es macht ihm eine Freude, wenn es uns gut geht. Halleluja, das musst du wissen. Du musst wissen, wie sehr Gott dich liebt. Und er freut sich, wenn es dir gut geht. Wir beten für die Regierung, nicht um Politik irgendwie durchzusetzen. Wir beten für die Regierung, damit es uns gut geht, ganz einfach. Und warum? Erstens, es gefällt Gott. Es ist Gott wohlgefällig, haben wir gerade gelesen. Und dann in Vers 4 steht, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir beten für die Regierung, damit wir ein gesegnetes, stilles, ruhiges Leben führen mögen. Und stilles und ruhiges, die sind sehr ähnlich, die Worte. Aber der eine, wo da steht, ruhiges Leben, das bedeutet in anderen Worten so eine Art äußerliches Ruhe, die wir haben. Die eine ist eine innerliche Ruhe, dass wir unser innerliches Ruhe halten, aber dass es uns auch gut in unsere äußerlichen Umstände gut geht, dass wir gesegnet sind, dass wir alles haben, was wir brauchen. Warum? Es gefällt Gott und zweitens, er möchte allen Menschen erretten. In anderen Worten, Gottes Wille ist es, allen Menschen zu erretten. Und deswegen beten wir für die Regierung. Was gibt es für eine Verbindung hier? Schau, wenn dein Leib Christi gesegnet ist, pass wirklich gut auf jetzt. Wenn dein Leib Christi gesegnet ist, wird die Welt automatisch gesegnet. Wenn wir als Gemeinde Jesu Christi gesegnet sind, das wird eine Auswirkung haben auf allen Menschen. Weil weißt du, wir sind Geber, wir sind Menschen, die segnen möchten, wir möchten ausstrecken, wir möchten helfen, wir möchten uns unterstützen. Und wenn es uns gut geht und wenn wir gesegnet sind, dann können wir leicht ein Segen sein für anderen. Und Gott hat es bestimmt, dass Menschen werden gerettet durch die Verkündigung des Evangeliums. Sie werden nicht gerettet durch unsere Gebete. Gebet kann die Herzen von Menschen weich machen, Gebete kann den Weg bahnen, um jemanden, weißt du, zum Herrn zu führen. Aber wenn wir nur für Menschen beten und das Evangelium niemals verkündigen, sie werden nie errettet. Weil niemand wird gerettet durch Gebet. Sie werden gerettet, indem sie das Evangelium hören, an Jesus Christus glauben und Jesus annehmen. Dann werden sie errettet. Und wir können den ganzen Tag für sie beten. Aber wenn dein Leib Christi schwach ist, niedergeschlagen ist, arm ist, nicht in der Lage ist, den Auftrag zu erfüllen, dann werden wir wenig Menschen erreichen. Aber wenn wir beten füreinander, wenn wir beten und einander unterstützen und stärken, Halleluja, und dass wir alle voll des Geistes sind, Halleluja, wenn wir beten, dass wir optimale Zustände und Umstände Zustände haben hier in Österreich, um die Verkündigung des Evangeliums hinauszutragen, dann wird es einen Unterschied machen. Viele Menschen werden errettet. Deswegen beten wir als Priorität für den Leib Christi. Wir beten für den Leib Christi, weil Gott möchte allen Menschen erretten. So Paulus sagte hier, und er wird uns gebrauchen dafür. Und so Paulus sagt, wir sollten für allen Menschen beten, und er spricht von allen Menschen in einem anderen Bibelvers, in Galater 6, Vers 10. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. So bitte merke, allen. So wie wir beten für alle Menschen, wir beten für, hier steht, dass wir sollten allen gegenüber das Gute wirken. Aber dann sagt er, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Sagt es einmal mit mir, am meisten aber. Sagt es bitte laut, am meisten aber. Am meisten aber spricht von Priorität. Und am meisten sollten wir Gutes wirken an diejenigen, die mit unserem Glauben verbunden sind. Und die Hoffnung für alle wird so formuliert. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Vor allem. Vor alle anderen, vor die Verlorenen. Weißt du, wir beten für einander, bevor wir beten für die Verlorenen. Weil es ist wichtig, dass dein Leib Christi stark ist, weil es ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Die verlorenen Menschen brauchen unsere Zeugnis für den Herrn. Die brauchen unsere Verkündigung des Evangeliums mehr wirklich, als sie unsere Gebete brauchen. Das wirst du sehen. In der Einheitsübersetzung steht, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Wir sind miteinander verbunden. Dein Leben ist mit meinem Leben verbunden. Wenn es dir nicht gut geht, das hat eine Auswirkung auf mich. Paulus hat gesagt, wenn einer leidet, dann leiden wir alle. Und so viele von unseren Geschwistern leiden jetzt in diesem Augenblick. Und die sind nicht in der Lage jetzt, ihr Auftrag in Christus zu erfüllen. Weil sie sind so beschäftigt mit ihren eigenen Problemen, Depressionen und Krankheiten. Und wir können einander helfen. Wir können einander stärken. Halleluja, wir sind miteinander verbunden. Eigentlich ist es mein eigenes Interesse, für dich zu beten. Wenn es dir gut geht, dann geht es mir schon besser. Und ich glaube manchmal, wir merken nicht, wie viel und wie sehr wir alle leiden. Es gibt so viele von unseren Geschwistern, die in diesem Augenblick jetzt leiden. Die sind begabt, die sind von Gott berufen. Sie haben eine Salbung von den Herrn bekommen, um irgendetwas in dieser Welt zu tun. Und sie sind nicht in der Lage, das zu machen. weil die sind niedergeschlagen, deprimiert, die sind arm, sie können ihre Rechnungen nicht einmal zahlen, sie sind krank und die sind irgendwie jetzt, sie erleben Burnout. Liebe Freunde, wir brauchen einander mehr, als wir gewusst haben, denke ich. Wenn einer leidet, leiden wir alle. Wenn viele, viele leiden, was hat das für eine Auswirkung auf uns alle? Wir brauchen einander, weil gemeinsam sind wir berufen von den Herrn, Halleluja, hinauszugehen in alle Welt, das Evangelium zu verkünden, alle Kreaturen, alle Nationen zu Jünger zu machen. Er will uns segnen und er will uns in diesem Auftrag helfen. Aber er hat auch gemeint, wir sollten füreinander beten. Besonders aber denen, die mit unserem Glauben verbunden sind. In anderen Worten, wenn du nur Zeit hast, für eine Person zu beten, oder es gibt einen verlorenen Mensch und es gibt einen Christ, betet für den Christ zuerst. Weil dieser verlorene Mensch wird sowieso durch deine Gebete nicht gerettet. Aber wenn dieser Christ auf einmal gestärkt wird, gesalbt wird, erfüllt wird mit dem Geist, gestärkt wird, es könnte sein, dass sie werden aufstehen und dorthin gehen und das Evangelium dort bringen, die retten kann. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Jesus betete für seine Jünger und sein Gebetsleben natürlich ist für uns auch vorbildlich. Wir lernen davon und wir sollten es folgen. In Johannes 17 hat er für seine Jünger gebetet. Ganze Gebet, es geht um Gebet für seine Jünger und dann geht es um Gebet für die Menschen, die glauben werden, weißt du, gläubige Menschen, die glauben werden, wegen des Zeugnisses von seinen Jüngern. Und in Vers 9 sagte er etwas, die tatsächlich schockierend ist. In Vers 9, Johannes 17, Vers 9, Jesus betet zum Vater und er sagte, ich bitte für sie, für meine Jünger, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus, was? Du betest nicht für die Welt? Ich dachte, du liebst die Welt, Jesus. Was soll das sein? Jesus wusste, die Welt wird nicht gerettet durch Gebete. Sie werden gerettet durch Menschen, die zu den Verlorenen gehen, die zu diesen Menschen, die von Gott getrennt sind, gehen und das Evangelium verkünden. Und deswegen, er wusste, das ist den Abend, wo er verraten worden ist, wo er dann später festgenommen worden ist und dann den nächsten Tag gekreuzigt worden ist. Und er wusste, dieses Gebet ist so wichtig. Er betete für seine Jünger, weil er wusste, jetzt werden sie dran sein. Jetzt werden sie die Staffel dann irgendwie übernehmen müssen. Jetzt werden sie dann die Leute dann das Evangelium verkündigen müssen. Denke mal drüber nach, die ganze Errettung der Menschheit. Jesus bezahlte dafür mit seinem Blut. Aber weißt du, die Menschen müssen das hören. Und er vertraute seine Jünger diese Aufgabe an. Und er betete für sie. Und er sagte, Vater, ich bitte für sie, aber nicht für die Welt. Eines Tages sah Jesus eine Menge von Menschen. Eine Menge von Menschen. Und er war innerlich bewegt über sie. Vielleicht kennst du diese Stelle. Er war innerlich bewegt, weil er sah, wie sie verschmachtet, zerstreut waren, wie Schafe ohne einen Hirte. Kennst du die Stelle schon? Das ist in Matthäus 9, 36. Als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sein Herz ist bewegt worden. So ein Mitleid ist gekommen, ein Mitgefühl für diese Leute. Sie waren verwirrt, sie waren zerstreut, erschöpft, müde, niedergeschlagen. Er sah sie und er spürte das. Er sah die Verwirrung. Und was hat er getan? Hat er gesagt, oh Vater im Himmel, schau diese arme, verwirrte Leute an. Die sind so erschöpft. Oh Vater, schenke sie Kraft jetzt. Herr, tue etwas Besonderes für sie. Hat er für sie gebetet? Nein, er hat nicht für sie gebetet. Er liebt sie und er ist innerlich bewegt worden über sie, aber er hat nicht für sie gebetet. Warum? Weil das Problem, die Leute haben, wird nicht durch unsere Gebete irgendwie gelöst. Das Problem wird gelöst, wenn sie ihr Herz aufmachen, mit Gott versöhnt werden, Jesus Christus annehmen. Wenn sie die Botschaft des Evangeliums hören und glauben, dann werden sie gerettet zu einem neuen Schöpfung. Sie werden Teilhaber sein an die Erbe, die wir bekommen haben in Jesus Christus. Oh, Halleluja. Come on, hilf mir jemand, sagt Amen. So was hat Jesus dann getan? In Vers 37 steht, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind weniger. Bitte merke, er sah die Ernte, Aber dann auf einmal, er dachte an die Arbeiter. Und wer sind die Arbeiter? Die Arbeiter sind gläubige Menschen. Die Arbeiter sind Menschen, die schon bereit sind, hinauszugehen mit dieser Botschaft. Und er sagte, bitte nun der Herr der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Er hat nicht einmal gebetet für die Ernte. Der hat nicht gesagt, oh Herr, mach die Ernte reif, Herr, tu dies und jenes für die Ernte. Nein, er hat gesagt, Vater, du solltest jetzt die Erntearbeiter ein bisschen Feuer unter den Händen geben, damit sie aufstehen und etwas machen. Damit sie hinausgehen, damit sie das Evangelium verkünden. Und liebe Leute, das brauchen wir heute noch. Heute genauso wie damals. Amen. Halleluja. Dass wir werden nicht die Menschen anschauen können, weißt du, mit Gleichgültigkeit. Und sie einfach so lassen, wie sie sind, sondern dass wir werden innerlich bewegt über sie. Und dass wir werden auch hinausgehen als Arbeiter, wie Jesus, mit Liebe, mit Heilung, mit Befreiung, mit Güte, mit Gnade. Amen, Amen. Hilf mir nochmal, sagt Amen. In Apostelgeschichte, Kapitel 3, Petrus und Johannes, sie waren unterwegs in der Tempel zu der Stunde des Gebets, sagt es. Nicht die 5 Minuten des Gebets, sondern die Stunde des Gebets, sage ich immer wieder. Ja? Und als sie unterwegs waren, sahen sie einen Mann, der lahm war von Geburt an. Und wir wissen, an dem Tag haben sie etwas Besonderes für ihn gehabt, nicht Geld. Wie Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf in Jesu Namen, sei geheilt. Auf die Stelle ist er geheilt worden. Ja, wir kennen die Geschichte. Tausende Menschen sind zusammengekommen. Petrus merkte, hey, hier ist eine Gelegenheit. Und für das Evangelium. Liebe Leute, betet für Heilungen und Zeichen und Wunder. Wir brauchen sie mehr als je. In dieser Welt, wo es gibt so viel Lärm, so viele Stimmen, so viel Fake News. Oh mein, wir brauchen Gottes Kraft mehr als je. Und so, wir wissen, Petrus predigte, 5000 Leute ungefähr sind errettet worden und nicht alle waren glücklich darüber. Natürlich, die 5000, die waren ganz sicher glücklich, kann ich vorstellen. Petrus hat sich riesig gefreut. Aber die Sanhedrin, die Sadduzäer, die waren nicht begeistert, dass Petrus und Johannes predigte über die Auferstehung Jesu Christi. Und sie haben Petrus und Johannes verhört und dann haben sie gesagt, ihr solltet nicht mehr predigen oder lehren in diesem Namen. Sie sind befohlen worden, bedroht worden, nicht mehr in Jesu Namen zu predigen. Was haben sie dann getan? Okay? Sie haben gebetet, aber wie haben sie gebetet? Zuerst, sie sind zu ihrer eigenen Gemeinde gegangen, eigentlich in die Elberfelder und Luther steht, sie sind zu den Iren gegangen. Das ist ein interessanter Begriff für Gemeinde, oder? Den Iren. Aber das ist mit ein H. Okay? Sie sind zu den Iren gegangen, weißt du, ihre eigenen Leute, ihre eigene Gemeinschaft. Und sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sie beteten. Aber wie haben sie gebetet? Haben sie für die Regierung gebetet? Weil die Regierung haben sie jetzt bedroht. Predige nicht mehr in Jesu Namen. Haben sie die religiösen Geister, diese antichristlichen Geister in Jerusalem gebunden? Haben sie es gemacht? Haben sie für den Frieden Jerusalems gebetet? Nein. Sie haben zuerst begonnen, Gott zu loben und zu preisen. Gott, du bist der Schöpfer allen Dingen. Du hast Himmel und Erde gemacht und alles, was drinnen ist. Und dann, sie haben gesprochen von dieser Drohung, die sie bekommen haben. In Apostelgeschichte 4, Vers 29, sie sagten, und nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deine Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich bin so dankbar, dass wir sehen können, wie die Urgemeinde gebetet hat. Wie haben sie gebetet im Angesicht von Verfolgung, Drohungen, die es gibt? Haben sie für die Regierung gebetet? Verstehen wir nicht falsch. Für die Regierung sollten wir beten. Sie brauchen das. Hello, Church. Puh, die brauchen es wirklich. Aber haben sie hier gebetet für die Regierung? Nein. Sie beteten, es steht hier, für deinen Knechten, Herr, in anderen Worten füreinander. Gib uns als deine Knechte Freimütigkeit, dein Wort zu verkünden. Sie haben füreinander gebetet. Sie haben für die Gemeinde gebetet. Sie haben für den Leib Christi, für die Familie Gottes gebetet. Herr, die haben gesagt, wir sollten nicht verkündigen. Mach uns mutig, damit wir das verkündigen, mehr als je. Und ich finde das schön, sie haben gesagt, Herr, schenke uns Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst. Weißt du, wenn Menschen geheilt werden, befreit werden, auf einmal, das macht uns ziemlich mutig, oder? Ziemlich leicht zu verkündigen, wenn du weißt, dass Gott sein Wort bestätigt, Heilung und Zeichen und Wunder. Zu einem ungläubigen Leib Christi, ich möchte sagen jetzt, mach deine Augen auf. Du brauchst Gottes Kraft mehr als je. Das war nicht nur für die Apostelgeschichte. Das ist für dich heute. Gott möchte dir Gnadengaben der Heilungen schenken, damit endlich deine Familie, deine Verwandten, dein Ehemann glaubt an Jesus. Das brauchen wir mehr als je, nicht weniger als je. Bitte, Gott, schön. Wach auf. Ich habe es gesagt. Sie haben für einen anderen gebetet. Jesus sagte, ich bitte nicht für die Welt, ich bitte für meine Jünger. Paulus hat gesagt, ich bete inständig, weißt du, immer wieder, ich bete Tag und Nacht, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Und er betete diese wunderbaren Gebete. Priorität Nummer eins im Gebet oder die oberste Priorität im Gebet ist ganz einfach, dass wir füreinander beten. Dass wir für unsere Leiterschaft beten im Leib Christi, dass wir füreinander beten, dass wir einander verteidigen im Gebet, dass wir schützen und bewahren. Weißt du, Kraft und Stärke werden freigesetzt. Jedes Mal, wenn ich für den Leib Christi bete, ich weiß, der Herr schenkt Kraft und Stärke. Es geht jetzt Kraft und Stärke hinaus. Die Leute werden innerlich stark. Halleluja. Offenbarungserkenntnis kommt, wenn wir beten, und das macht einen Unterschied. Der Grund, warum wir als oberste Priorität für den Leib Christi beten sollen, kann man so formulieren. Nummer eins, der Leib Christi muss stark sein, um den großen Auftrag zu erfüllen. Wenn unsere Ehen auseinander gehen, wie leider, weißt du, es ist einmal nach dem anderen zu sehen. Wenn wir pleite sind, wie alle anderen, wenn wir krank sind, niedergeschlagen, deprimiert sind, Burnout, weißt du, versteht mich nicht falsch, ich habe Mitleid mit allen, die heute Abend leiden. Aber das ist nicht der Wille des Herrn für seine Kinder. Er möchte dich segnen. Er möchte, dass du ein ruhiges und stilles Leben hast. Er möchte, dass du stark sein wirst, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er hat ein ewiges und wunderbares Plan für deinem Leben. Frucht zu bringen, die bleibt. Oh, Halleluja. Amen. Und wir müssen füreinander beten. Mach das bitte zum Priorität. Nummer zwei, der Leib Christi braucht dringend Offenbarungserkenntnis. Es gibt so viele Menschen, die nennen sich Christen, sie haben so wenig Erkenntnis über das, was Gott schon für sie getan hat. Wir brauchen Offenbarungserkenntnis. Betet füreinander. Weißt du, ich meine, wir haben schon einiges gesehen, gelernt und in Gottes Wort, weißt du, geforscht und wir sind gesegnet, das macht uns stark. Das Wort Gottes ist ein starkes Fundament. Aber es gibt so viele von unseren Geschwistern, die keine Ahnung haben. Leider keine Ahnung haben. Betet für sie, wie Paulus gebetet hat. Herr, schenke sie. Jedes Mal, wenn ich für den Leib Christi bete, und das ist jeden Tag, ich bete, Herr, schenke sie den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deines Selbst. Wie in Epheser Kapitel 1, betet dieses Gebet. Nummer drei, wenn wir füreinander beten, ich habe es schon gesagt, unsere Liebe füreinander wird wachsen. Ich meine, es gab viele Jahre, wo ich dachte, ich war so der Besserwisser und ich war irgendwie von Gott beauftragt, alle anderen Kirchen zu sagen, wo sie falsch lagen. Alle anderen Christen zu erzählen, wie wenig sie gewusst haben, wie viel ich gewusst habe. Und als ich begonnen habe, für den Leib Christi zu beten, habe ich auf einmal begonnen, alle Kirchen und Denominationen mehr und mehr zu schätzen. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht um die menschlichen Organisationen, das ist eh klar. Es geht um die gläubigen Menschen in diesen Organisationen. Okay? Wenn ich sage Katholiken oder katholische Kirche, ich rede nicht von einer menschlichen Organisation mit Hauptquartier in Rom. Ich spreche von Katholiken, die an Jesus Christus glauben. Die sind die Einzigen, die wirklich zu der Kirche gehören, egal ob sie einen Taufschein haben oder nicht. Bitte, go schön. Ich meine, hallo, hallo. Wenn du beleidigt bist, dann bist du selber schuld. Du sollst Jesus annehmen. Du solltest zum Glauben kommen. Ein echter Glaube. Vergiss deinen Taufschein, glaube an Jesus. Nummer vier, Gottes Kinder sind seine höchste Priorität. Und wenn wir seine Prioritäten zu unserer Priorität machen, dann werden wir auch, und unsere Bedürfnisse sein Hauptpriorität sein. Und Nummer fünf, du wirst ernten, was du sähst. Vielleicht denkst du, aber ich sollte für allen anderen beten? Ich brauche Gebet. Ja, pass gut auf. Das, was ein Mensch sät, wird er ernten. Und wenn du beginnst, regelmäßig, ich wollte sagen, inständig und immer wieder für den Leib Christi zu beten, wie auch immer, wenn du beginnst, für den Leib Christi zu beten, dann sähst du ein Samen, die dann zurück zu dir kommen wird aus Ernte. Menschen werden für dich auch beten. Gott wird zu Menschen reden. Ich erlebe es immer wieder. Gott spricht zu mir. Er bringt jemanden vor, weißt du, in meinen Augen oder in meine Gedanken. Und ich weiß, das ist ein Gebetsauftrag. Gott wird jemand auch irgendwie aufrichten, für dich zu beten. Du wirst ernten, was du siehst. Sagt Amen. Amen. Letzte Stelle und dann beten wir. Jakobus 5, 16. Wieder einmal. Bekennt nun einander die Sünden. Okay, machen wir das jetzt. Schau deinen Nachbar jetzt an. Okay, es war nur ein Scherz. Wir machen das heute Abend nicht. Aber wenn du, weißt du, das machen solltest, dann bitte mach das. Es sollte nichts zwischen dir und jemand anders sein. Amen. Soll das irgendwie klären. Aber betet nun, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Bitte, noch einmal nach dem anderen im Neuen Testament. Wir werden beauftragt, füreinander zu beten. Und hier steht, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seine Wirkung. Deine Gebete sind mächtig. Deine Gebete verändern diese Welt. Deine Gebete machen Menschen stark, damit sie diesen Tag überleben kann, damit sie dann wieder aufstehen können für Jesus. Unterschätze niemals, wie wichtig deine Gebete sind. Und hier sagt Jesus, Jakobus, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Weißt du, Jesus hat Heilung für uns erkauft am Kreuz, aber das ist richtig und biblisch, auch füreinander zu beten, dass wir geheilt werden. Bisschen zusätzliche Unterstützung hat niemand verletzt, hat niemand beschädigt, oder? Egal, wo du jetzt bist, ich möchte, dass wir jetzt füreinander beten, dass wir für den Leib Christi beten. Es ist fast schwierig für mich, das zu glauben, aber vielleicht bist du da und du weißt nicht einmal, ob du errettet bist oder nicht. Erstens, ich glaube, dass wenn du so lange das alles ausgehalten hast, bist du schon ziemlich gut unterwegs. Aber wenn du nicht sicher bist, ob du errettet bist oder nicht, weißt du, die Errettung ist ein Geschenk aus Gnade durch Glauben. Wenn du einfach sagst, Jesus, komm in mein Herz, er kommt hinein und er schenkt dir Leben. Es geht nicht um deine Werke, sondern um seine Werke, was er für dich getan hat. Amen. Betet mir diese Worte nach, sagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz, ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben und du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, wir möchten von dir hören. Wir möchten dich segnen können. Wir möchten dich helfen können, dich begleiten können, unterstützen können in deinem Glaubensleben. Schreibt uns bitte etwas. Schreibt uns, gibt uns Bescheid und wir werden dich kontaktieren. Wir schicken dir einiges an Infos und wir können anrufen, E-Mails, wie auch immer. Wir möchten von euch hören. Wir lieben euch. Wir sind für euch da. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du unsere Bruder oder Schwester im Herrn. Das bedeutet uns was hier. Beten wir jetzt für den Leib Christi, für unsere Geschwister. Vater, wir haben es schon gemacht. Wir haben schon die Katholiken und die unterschiedlichen Kirchendenominationen erwähnt. Du weißt, Herr, wir sprechen vom gläubigen Menschen. Die an Jesus glauben, unsere Geschwister, wir bitten dich, segne sie, umgebe sie jetzt mit Liebe, Güte und Gnade, umarme sie jetzt, lass sie deine Nähe spüren, Herr, schenke sie den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, erleuchtest du die Augen ihres Herzens, damit sie erkennen die Hoffnung deiner Berufung, damit sie erkennen die herrliche Reichtum deines Erbes in den Heiligen, damit sie erkennen die überschwängliche Macht, die jetzt in jedem Einzelnen von ihnen wirksam ist. Herr, dass sie werden gestärkt werden in ihrem inneren Mensch durch die Kraft deines Geistes und gewurzelt und gegründet werden in deine Liebe, dass sie erkennen werden mit allen Heiligen, was die Höhe, die Tiefe, die Länge und die Breite ist, um die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen, damit sie erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Herr, erfülle sie mit der Erkenntnis deines Willens in alle Weisheit, geistliche Weisheit und Einsicht, damit sie ein Leben führen, die dir wohlgefällig ist, damit sie fruchtbar werden, Frucht bringen werden in jedem guten Werk und dass sie werden wachsen in die Erkenntnis Gottes und gestärkt werden mit aller Kraft, zu aller Langmut mit Freuden, Herr. Herr, ich bete, schenke uns alle Gleichgesinnung Christus Jesus gemäß, damit wir einmütig miteinander dich verherrlichen, mit einem Mund, mit einem Herzen dich verherrlichen in dieser Welt. Dass wir wachsen und gedeihen werden in der Erkenntnis und Einsicht und Erfahrung von deiner Liebe, dass wir werden feststehen in dein vollkommener Wille, dass deine Gnade wieder neu in unserem Leben stark wird. Und Herr, wir bitten dich, sieh an ihre Drohungen draußen. Es gibt Menschen, die gegen dich reden, kämpfen gegen dich, Herr. Sieh an ihre Drohungen und gib uns deine Knechte, gib uns Freimütigkeit, um dein Wort zu verkünden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und Vater, wenn es gibt eine oder den anderen, der Heilung braucht, heile sie jetzt. Ich bete in Jesu Namen. Heile sie jetzt. Vom Kopf bis Füße, Scheitel bis zum Sohle, jede Zelle ihres Körpers gesund durch die Salbung deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Hey, wir lieben euch. Danke, dass ihr so aufmerksam wart und die ganze Zeit dran geblieben seid. Wir wünschen euch einen ganz gesegneten Abend. Bitte vergesst nicht, betet für uns. Wir beten für euch. Lasst uns für alle unsere Geschwister beten und den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen. Gute Nacht, Gottes Segen. Vielen Dank.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.